Willkommen zum dritten Teil der Erzählung »Tödliche Schatten, tröstendes Licht« von Pater Gerion Goldmann. Was bisher geschah? Der junge Gerion Goldmann ist wohlbehütet aufgewachsen. Als er 12 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Von diesem Tag an versprach eine der befreundeten Nonnen aus dem benachbarten Kloster, für ihn die Mutterstelle zu übernehmen. Das bedeutete für sie, täglich für Gerion zu beten, dass sein Wunsch, Priester zu werden, in Erfüllung gehe. Dies erfuhr der Pater allerdings erst am Tag seiner Priesterweihe. Nach dem Abitur meldete er sich freiwillig zum Arbeitsdienst, und dort wurden ihm die Augen über die Einstellungen und Machenschaften der Nazis erst geöffnet. Nach 6 Monaten Arbeitsdienst konnte er sein Studium beginnen. Sein Weg war für ihn klar. Er wollte Priester werden. Allerdings brach nach 2 Jahren, 1939, der Zweite Weltkrieg aus und sein Weg ging erstmal in die Kaserne der Wehrmacht. Dort versuchte man, die Vorurteile gegenüber Theologiestudenten, wie zum Beispiel schwache körperliche Konstitution oder geistige Zurückgebliebenheit, immer wieder zu bestätigen. Doch das gesunde Selbstbewusstsein ließ sie diese harte Grundausbildung gut überstehen. Danach meldeten die Studenten sich zum Dienst an der Ostfront. Dort landeten sie in einer SS-Einheit. Aber das eine oder andere Mal brachte Gerion die Offiziere aus der Fassung, wenn er selbstsicher und wortgewandt die Standpunkte seiner Kirche vertrat. Es liest für sie den dritten Teil Gerhard Hallermer.
Der junge Leutnant war wieder einmal am Ende mit seiner Weisheit. Er wurde weiß vor Ärger. Dann schrie er mich und den anderen Seminaristen, auch ein Franziskaner, an: »Auf den Baum vor ihnen! Marsch, marsch!« Wir gehorchten und kletterten auf einen hochragenden Baum. Auf den Astgabeln sitzend, schauten wir uns alles von oben an. Unser Gesichtsausdruck schien nicht passend, nicht reuig genug zu sein, denn wir saßen ganz vergnügt da oben. So kam ein weiterer Befehl: »Singen! Ein Kirchenlied!« Das kam mir nur zurecht. Ich hatte schon immer eine sehr kräftige Stimme, und nun sangen wir zwei aus voller Kehle das »Te Deum« auf Lateinisch. Der arme Leutnant, der natürlich kein Wort davon verstand, donnerte nach oben: »Was soll das denn? Ich habe befohlen, ein Kirchenlied zu singen!« Damit alle da unten es gut hören konnten, rief ich laut zurück: »Herr Leutnant, die Kirchensprache ist Latein, Griechisch oder gar Hebräisch. Wenn Sie diese Sprachen nicht sprechen, können Sie natürlich unglücklicherweise auch keinen kirchlichen Gesang verstehen.« Aus den Reihen unter uns erscholl lautes Gelächter. Der junge Offizier war gründlich blamiert. Wir zwei auf dem Baum fingen abermals an, aus voller Kehle zu singen, so laut, dass wir seinen Befehl aufzuhören und herunterzukommen nicht befolgten und so taten, als hörten wir ihn nicht. Nachdem wir das Vergnügen ausgekostet hatten, bemühten wir uns nach unten. Wir hatten viel Spaß gehabt, er aber sann auf Rache. Daher kam jetzt der Befehl: »Bis zum nächsten Wald, marsch, marsch!« Wir beide rannten los, es waren etwa 150 Meter über abgeerntete Felder. Am Waldrand angekommen, hörten wir natürlich seine weiteren Befehle nicht, obwohl sie laut genug waren, sondern wir rannten weiter ins Dickicht hinein und bewegten uns dann eine ganze Stunde gemütlich bis auf die andere Seite des Waldes. Dort setzten wir uns in die Sonne und dachten, sie würden uns schon suchen kommen. Und sie kamen mit einem Auto, um uns zurückzubringen. »Haben Sie kein Gehirn? Konnten Sie sich nicht denken, dass Sie hätten anhalten müssen?« Darauf die Antwort: »Herr Leutnant, es ist uns nicht erlaubt zu denken. In der Rekrutenzeit wurden wir oftmals belehrt, dass das Denken den Offizieren und Pferden zu überlassen sei. Die hätten nämlich die größeren Köpfe.« Wieder brach die ganze Kompanie in großes Gelächter aus. Ich bedauerte den armen Leutnant, dass er ausgerechnet uns Studenten in seiner Kompanie haben musste. So war der erste Tag des Exerzierens für uns ein Erfolg. Auch in der folgenden Zeit machten sie uns auf diese Weise nicht klein. Wir Seminaristen waren viel sportlicher und zäher, als die meisten anderen, da diese als Arbeiter oder Bauern nicht Zeit gehabt hatten, sich so zu trainieren, wie wir es trotz der Studien tun konnten. Was sollte man mit solchen Soldaten anfangen, wie sie fertig machen? Da dies auf sportlichem und militärischem Gebiet nicht möglich war, versuchte man es auf anderem, freilich mit noch viel katastrophalerem Ergebnis. Jeden Nachmittag hatten wir 2 Stunden Waffenreinigung. Dazu kamen nun einige dieser Offiziere und Unteroffiziere, darunter immer wieder auch Herren in Zivil mit Papier und Bleistift. In nicht enden wollenden Diskussionen versuchten sie uns zu beweisen, wie dumm es sei, sich Christ zu nennen. Doch als Rüstzeug hatten sie nur die paar Parolen, die sie auf ihren primitiven Kursen oder den Ordensschulen der SS gehört hatten. Wir aber hatten viele Jahre Training im Studium der Philosophie, der Geschichte, mehrere Fremdsprachen und viele andere Disziplinen hinter uns, deren Namen sie nicht einmal kannten. Oft ging es so bis Mitternacht, Scharen von Soldaten standen dabei um uns herum. Für uns war das eine glänzende Gelegenheit, die ganze Unsinnigkeit der Nazi-Ideologie aufzuzeigen. Wir ließen keinen guten Faden an ihren Sprüchen. Die vielen Zuhörer waren hell begeistert und klatschten oft Beifall, wenn die Schwätzer wieder einmal am Ende ihres Wissens angelangt waren. Wir hatten hier eine seltene Gelegenheit, die Wahrheit unserer Religion und die Stimmigkeit unseres Glaubens aus Philosophie, Geschichte und aus dem gesunden Menschenverstand klarzulegen. Es wurde ein voller Sieg. Tagsüber mussten wir oft bis zu 10 Stunden auf einem total vereisten See exerzieren und Feldübungen machen. Morgens um 5 Uhr begann der Dienst. Am Spätnachmittag war dann Unterricht, wobei ich meist zum Kartoffelschälen abkommandiert wurde. Es hatte zu oft schallendes Gelächter gegeben, wenn wir Seminaristen Fragen gestellt hatten. Nach dem Waffenreinigen, das etwa um 18.30 Uhr beendet war, gab es Abendverpflegung. Danach aber eilten wir Seminaristen trotz Schnee und bitterer Kälte in den nahen Ort Hochwalde, der nur 20 Minuten entfernt war. Es gab dort eine Kirche, aber keinen Pfarrer. Wir holten uns den riesengroßen Kirchenschlüssel und saßen dann Abend für Abend 1 Stunde in der eiskalten Kirche, um unsere Betrachtung zu halten. Dort bekamen wir Kraft für die Kämpfe und Schikanen des folgenden Tages. Wir waren überzeugt, dass wir gewinnen würden. Manche Zuhörer kamen zu mir mit ernsten Fragen über den Glauben. Unser Einsatz war nicht vergebens. Nur ein einziger der 11 Seminaristen ging abends nicht mit uns zu den Gebetsstunden. Er war dann auch der einzige, der nicht ins Seminar zurückkehrte, mit Ausnahme derer, die dann leider so zahlreich in Russland fielen. 3. Kapitel. Die nächsten 2 Jahre gehören zu den interessantesten meines Lebens. Da ging es zum Beispiel um den Fahneneid. Am Abend zuvor erfuhren wir, dass die Vereidigung ohne Erwähnung des Namens Gottes vor sich gehen sollte. Eine solche Zeremonie konnten wir auf keinen Fall als Eid ansehen. Am nächsten Morgen standen 2 Abteilungen in Reih und Glied. Wir Seminaristen waren am rechten Flügel, alle in der ersten Reihe. Der Oberst sprach ein paar Worte über die Bedeutung eines Eides. Nach dem Kommando »Stillgestanden«, sprach ein Offizier die Eidesformel vor. Sie lautete: »Ich schwöre bei der Ehre des deutschen Blutes.« Dabei mussten alle den rechten Arm heben. Wir Seminaristen rührten uns nicht. Das fiel natürlich auf. Wir wurden kurz darauf zum Rapport befohlen. Wir erklärten, dass es ohne Gott für uns keinen Eid gebe. Natürlich wussten wir, dass es nun Schwierigkeiten geben würde. Aber wir hatten uns abgesprochen, in grundsätzlichen Fragen keinen Zentimeter nachzugeben. Der Oberst schwieg eine Weile, dann wollte er wissen, aus welchem Beruf wir kämen. Nachdem wir ihm geantwortet hatten, fragte er erstaunt: »Wie kommen Sie denn zur SS?« Damit schien alles erledigt zu sein, doch am nächsten Morgen wurden wir zum Kommandeur befohlen. Dort hörten wir, dass wir frei seien, in dieser SS-Einheit zu bleiben oder uns wieder zur Wehrmacht zurückversetzen zu lassen. Ich fragte sofort, was nun mit dem Eid sei. Seine Antwort: Das ist kein Problem. Ich werde Sie mit den für Sie gültigen Worten vereidigen lassen. In kurzer Zeit wurde von einer gar nicht weit entfernten Einheit der Wehrmacht ein Offizier geholt. Wir wurden vereidigt mit den Worten: So wahr mir Gott helfe. Anschließend gab uns der Oberst selbst die Versicherung, dass wir auch als Mitglieder der SS-Polizeidivision immer ungehindert unsere religiösen Pflichten erfüllen dürften. Von dem Wandel der Dinge noch ganz verwirrt, fragte ich, warum man uns bei der SS-Division behalten wolle und uns plötzlich religiöse Freiheit verspreche, obwohl wir doch gerade wegen unserer religiösen Überzeugung bei der Wehrmacht so viele Schwierigkeiten gehabt hätten und so oft lächerlich gemacht worden seien. Die Antwort überraschte uns aufs Neue. Sie sind begabte und gebildete Männer. Die Ablehnung eines für sie ungültigen Eides zeigt uns, dass sie Charakter haben. Solche Männer brauchen wir in der SS, Männer, die Intelligenz und Mut besitzen und zu ihrem einmal gegebenen Wort stehen. Dieser Krieg wird schwierig werden. Eine Eliteeinheit wie diese SS-Division wird den Sieg schaffen, wenn Männer wie sie in ihr dienen. Wir waren nach solchen Worten sprachlos und blieben in der SS. Im Regiment wurde eine Nachrichtenstaffel aufgestellt. Wir Seminaristen wurden ihr sofort zugeteilt und wurden Funker. Das war natürlich ein viel angenehmerer und leichterer Dienst als bei der Kompanie. Wir übten ohne den Drill, der uns bisher gejagt hatte, und hatten viel Freizeit. Sonntags war immer Dienst frei, so dass wir zur Heiligen Messe gehen konnten. Die nächsten Pfarrgemeinden hießen Kalau und Paradies, ein Name aus der Zeit der Besiedlung durch die Deutschordensritter. Von den Geistlichen und auch von den Gemeindemitgliedern wurden wir herzlich aufgenommen. Als sie hörten, dass in den SS-Uniformen Seminaristen und Franziskaner steckten, suchten sie uns auf jede nur mögliche Weise zu verwöhnen. Es waren zwar bis zur großen Kirche von Paradies fast 2 Stunden zu Fuß, aber was wir dort erlebten, lohnte jede Mühe. Wir kamen jeden Sonntagabend an Leib und Seele erfrischt und gestärkt in die Quartiere zurück. Abgesehen von gelegentlichen Diskussionen mit weltanschaulichen Gegnern, denen wir bald zeigten, wer hier mehr wusste, waren die folgenden Wochen ruhig und friedlich. Oftmals saßen wir bis spät in die Nacht über religiösen Fragen. Unsere geistige Schulung zeitigte ihre Früchte. Ich war immer mehr davon überzeugt, dass ich hier am richtigen Platz sei und eine glänzende Gelegenheit habe, diesen Männern, die zum größten Teil keine Ahnung vom echten Christentum hatten, zu zeigen, welche Kraft ein Leben aus dem Glauben zieht. Dann kam das Weihnachtsfest 1939. Die Teilnahme am Julfest, wie die Nazis es nannten, war Dienstpflicht. Es wurden Lieder von der Nacht der klaren Sterne und ähnlichem Unsinn gesungen, was alles mit dem Geheimnis dieses Tages nichts zu tun hatte. Unsere Gedanken waren ganz woanders, doch es gab wenigstens gutes Essen und sogar Wein. Dann aber änderte sich plötzlich die Szene. Unser einarmiger Major, er hatte den rechten Arm im Ersten Weltkrieg verloren, erschien gegen 9 Uhr. Sein Adjutant begleitete ihn, er hatte einen gelben Zettel in der Hand. Uns wurde gesagt, es liege ein Befehl des Reichsführers der SS, Heinrich Himmler, zum Julfest vor. Dieser Befehl sei nur für die SS und müsse gegenüber allen anderen streng geheim gehalten werden. Der Adjutant las, hier sinngemäß wiedergegeben, folgenden Text von dem gelben Blatt ab: »Männer, hier spricht der Reichsführer zu seinen Soldaten. Unser glorreicher Sieg über Polen hat uns Ruhm gebracht, aber er hat auch das Blut vieler tapferer Deutscher gefordert. Diese Soldaten kehren nicht mehr nach Hause zurück. Familien verloren die Väter, Bräute ihre zukünftigen Männer. Einen solchen Verlust kostbaren deutschen Blutes müssen wir ersetzen. Der Sieg ist erst dann sicher, wenn der heilige Strom des Blutes erneuert wird. Das aber ist die Aufgabe der SS, der Elitetruppe des Führers. Wir müssen dem Führer Kinder schenken, den Strom des Blutes wieder fließen lassen. Viele edle Mädchen in der Heimat sind bereit, auf diese Weise dem Vaterland zu dienen. Jeder SS-Mann, der dazu willens ist, bekommt zu diesem Zweck Sonderurlaub. Der Staat übernimmt alle Unkosten und wird dem jeweiligen Vater eine Belohnung von 1000 Reichsmark ausbezahlen. Bei der Verlesung und lange danach herrschte peinliches Schweigen unter den Zuhörern. Niemand rührte sich. Die Stille war beklemmend. Auf die Frage, wer ist bereit, einen solchen Urlaub anzutreten, kam keine Antwort. Die Soldaten saßen schweigend da, doch ihre Gesichter verrieten ihre Gedanken. Dann kam die Frage, wo sind die Seminaristen? Wir standen auf. Ich wurde direkt um meine Meinung gefragt. Meine Antwort war, Herr Major, als Soldat habe ich keine persönliche Meinung zu haben. Sie stimmen dieser Aufforderung also zu? Mir stieg die Röte ins Gesicht. Seitdem ich Soldat bin, habe ich nur gehört, dass jeder Befehl gleich welcher Art auszuführen sei. Die Kompanie brach in schallendes Gelächter aus. Man sagte mir später, ich hätte ein gar zu interessantes Gesicht dabei gemacht. Der Major wollte die Peinlichkeit aufheben und sagte, »Goldmann, ich weiß, dass Sie der Wortführer der Theologen sind. Ich kann Ihnen nicht befehlen, Ihre innersten Gedanken preiszugeben, aber ich sichere Ihnen volle Meinungs- und Straffreiheit zu, wenn Sie uns sagen, was Sie davon halten. Ich danke Ihnen, Herr Major, für diese Zusicherung vor allen Anwesenden. Dieser Befehl betrübt mich sehr, und schon gar am Weihnachtsfest, das in unseren Gedanken und Wünschen einen edleren Inhalt hat. Anschließend hielt ich meine erste Predigt. Ich ging zurück bis Tacitus, der schon vor 2000 Jahren die Reinheit der deutschen Mädchen gepriesen hatte, und zitierte ihn erst in Latein, dann in Deutsch. Dann brachte ich Zitate aus Cäsars Gallischem Krieg zum gleichen Thema. Es folgten Beispiele aus dem Mittelalter. Wie gut hatten mich die Jesuiten vorbereitet. Zum Schluss entrüstete ich mich über das Ansinnen, dass heute jene, die sich selbst als Elite und als echte Deutsche bezeichneten, uns aufforderten, auf Befehl Kinder zu zeugen und uns damit auf die Stufe von Zuchtvieh herabwürdigten, dem eine Prämie gewährt würde. Niemals in der Geschichte des deutschen Volkes sei Mädchen etwas so Unerhörtes zugemutet worden. Ich hatte mich heiß geredet. Viele Soldaten sprangen spontan auf und machten ihre Empörung Luft. Einige riefen, »Soll sich doch der Reichsführer selbst um die eifrigen Mädchen kümmern!« Es gab einen solchen Tumult, dass der Major und sein Adjutant wortlos die Turnhalle verließen. Dies war um 10 Uhr abends. Ab jetzt hatten wir Dienst frei. Wir Seminaristen machten uns bereit, die 7 Kilometer in das Dorf Jordan zur Christmette zu gehen. Mit uns zogen einige Dutzend Soldaten bei eisiger Kälte auf verschneiten Waldwegen zur Kirche. Der alte gute Pfarrer war zunächst entsetzt, so viele SS-Soldaten in Uniform die Kirche füllen zu sehen. Doch als er Genaueres hörte, war er hoch erfreut. Nach der Heiligen Messe sorgten die Dorfbewohner dafür, dass niemand hungrig und unbeschenkt zurückging. Wenn auch nachher einige, die nicht mit uns gegangen waren, bemerkten, sie hätten vielleicht doch eine Gelegenheit versäumt, sich zu amüsieren und dafür noch bezahlt zu werden, so war das allgemeine Echo auf meine erste Predigt doch überaus positiv. Die Rechtschaffenen, die weit in der Überzahl waren, wussten nun, dass unerschrockenes Einstehen für eine Meinung nicht wirkungslos blieb. Am ersten Feiertag bekamen alle verheirateten Männer Urlaub. Der Major ließ mich kommen, gratulierte mir zu meiner Rede und gab mir für meine Aufrichtigkeit Sonderurlaub. Ich war überrascht und suchte so schnell wie möglich wegzukommen. Bei meiner Familie verbrachte ich dann ein schönes Fest. Nach der Rückkehr zur Truppe ging der Dienst noch 3 Wochen weiter. Zum Abschluss unserer 3-monatigen Ausbildungszeit gab es ein großes Manöver, zu dem der Reichsführer Heinrich Himmler selbst erschien, um sich seine neueste Division anzusehen. Der 3. Tag des Manövers brachte uns schwere Schneestürme, so dass man kaum einige Meter weit sehen konnte. Unser Bataillon verirrte sich in den Wäldern und wurde schließlich vom Feind in einem engen Tal eingekesselt. Niemand wusste mehr, wie es weitergehen sollte. Da ertönte plötzlich ein Befehl, der uns in Marsch setzte, und zwar in eine Richtung, die niemand erwartet hatte. Zu unserem Erstaunen kamen wir unangefochten aus dem feindlichen Kessel hinaus ins Lager zurück. Am Spätnachmittag hörte das Schneetreiben auf. Die drei beteiligten Regimenter marschierten in einem offenen Viereck auf. Der Reichsführer mit seinem Stab machte Manöverkritik. Dabei forderte er den Offizier auf, vorzutreten, der durch seinen Befehl das zweite Bataillon aus dem Kessel und vor der Gefangennahme gerettet habe. Niemand trat vor. Erst nach nochmaliger Aufforderung trat ein einfacher Soldat vor die Front. Ich kannte ihn gut. Es war unser Franziskanerfrater Roger Ricker. Alles war überrascht. Himmler fragte, wie er als einfacher Soldat dazu komme, einen solchen Befehl zu erteilen. Frater Roger antwortete, »Herr Reichsführer, von unseren Offizieren habe ich keinen gesehen. Ich kannte das Tal durch meine Sonntagsausflüge und wusste, wo ein schmaler Durchgang hinausführt. Im Unterricht wurde uns gesagt, dass im Ernstfall jeder den Mut haben müsse, einen rettenden Befehl zu geben.« Himmler war begeistert und rief, »Bravo, solche Soldaten brauchen wir. Ich werde sie auf eine Offiziersschule schicken.« Da ertönte Rogers helle Stimme, »Herr Reichsführer, das ist nicht mehr möglich. Ich bin bereits Offiziersanwärter und besuche seit 3 Jahren die beste und berühmteste Offiziersschule der Welt. Meine Einheit ist der Franziskanerorden.« Diese Antwort schlug wie eine Bombe ein. Himmler sprach mit seinen Offizieren. Roger wurde befohlen, ins Glied zurückzutreten. Am Abend wurden 4 von uns zu einem Gespräch zum Reichsführer gerufen. Er fragte uns durchaus höflich, ob wir vorhätten, nach dem Krieg Priester zu werden. Als wir bejahten, fragte er, warum wir dann bei der SS seien und ob wir weiter dienen wollten. Unsere Antwort: Da uns versprochen wurde, auch hier unsere religiösen Pflichten erfüllen zu können, sind wir gern bereit, in dieser Truppe auch weiterhin zu dienen. Himmler redete daraufhin mit den ihn umgebenden Offizieren und meinte dann, »Sie sind frei, ihrem Gott auch in dieser Uniform zu dienen. Es gibt bei uns keinen Zwang in solchen Dingen. Sie werden aber schon bemerkt haben, dass jeder, der zu uns kommt, trotzdem eine gewisse Veränderung durchmacht.« Ich konnte nicht an mich halten und lachte vor mich hin. Auf die Frage nach dem Grund meines Lächelns antwortete ich, »Wir werden ja noch sehen, wer sich hier verändert.« Die Herren starrten entsetzt und warteten auf Himmlers Reaktion. Er blickte uns ruhig an und sagte dann, offenbar hoch befriedigt, »Meine Herren, diese Männer sind in Ordnung. Solche Leute brauchen wir.« Wir durften abtreten. Mit welcher Befriedigung ist nicht leicht auszudrücken. Der, den alle fürchteten, hatte uns religiöse Freiheit zugesichert. Diese Zusage sollte noch oft unerwartete Folgen haben.
Sie hörten soeben den 3. Teil aus dem Buch »Tödliche Schatten, tröstendes Licht« von Pater Gerion Goldmann. Sie können dieses Buch im EOS Verlag St. Ottilien oder über den Buchhandel erwerben. Es ist aber auch als Hörbuch oder E-Book erhältlich. Es las für Sie Gerhard Hallammer.